Saalregie gibt mir das Zeichen, dass mein Mikrofon schon geht. Ich kann das nicht beurteilen. Wir könnten uns jetzt noch eine halbe Minute warm sprechen, weil ich finde das ein bisschen spießig. Ich komme aus dem Rock'n'Roll, wenn man vor der offiziellen Zeit beginnt. Aber der Sauerstoffgehalt herinnen ist schon relativ knapp. Also sonst, wenn da hinten vielleicht die Gäste besonders gut aufpassen, wann noch wer nachkommt, dass sie die erste halbe Stunde nur noch erzählen können. Ah, die erste halbe Minute. Nein. Ich werde die Zeit nur dazu nutzen, um Sie ganz herzlich willkommen zu heißen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe das Gefühl, Sie sind nicht so zahlreich erschienen, weil Sie sich auf mich gefreut haben. Jetzt müssten Sie sagen, doch, na, zu spät, zu spät. Nein, ich verstehe Sie sehr gut. Ich habe mich selbst gefreut, als Norbert Travöger mich gefragt hat, ob ich diesen Abend übernehmen möchte, ob ich Gastgeberin für Herrn Professor Kurt Kottreschall sein möchte. Bin nur ein wenig enttäuscht, dass er keinen Hund mitgenommen hat. Wolf habe ich mir nicht erwarten gehofft. Und die größte Enttäuschung, Sie können jetzt natürlich auch gleich wieder gehen, er wird heute nicht über Hunde sprechen.
Fast.
Na, außer Sie fordern es nachher ein. Nein, es geht um den Menschen. Ich werde jetzt diesen ersten Teil wirklich ganz kurz halten, damit er möglichst lange zu Wort kommen kann, beziehungsweise werden Sie, auch wenn es nicht unbedingt nur um Hunde und Wölfe geht, ja, werden Sie ausreichend Zeit haben zu fragen. Und vorher noch ein paar ganz pragmatische Einleitungen. Der Kepler-Salon betreibt jetzt die Bar. Sie können gegen freiwillige Spenden sich jetzt auch noch ganz schnell was zu trinken holen. Dann versäumen Sie nur meine Einleitung. Es gibt einen Freundeskreis, Sie können Freundin, Freund des Kepler-Salons werden. Man muss mir übrigens sagen, wann sich was geändert hat. Ich glaube, ich bin vor 3 oder 4 Monaten das letzte Mal Gastgeberin gewesen. Genau, dann steht da, mich selbst vorstellen. Ich bin Dominika Meindl, Schriftstellerin und Moderatorin. Und ich wollte ein bisschen Provokantheit so da, als ob ich eine Katzenfrau wäre. Es ist überhaupt nicht, weil es ja nicht um die Tiere geht halt.
Doch.
Es geht um das Tier, das sich Mensch nennt und glaubt, kein Tier zu sein. Wenn Sie dann, ich werde danach noch mal darauf hinweisen, wenn Sie sich dann bei der Diskussion beteiligen bzw. Ihre Fragen stellen, da gibt es, du hast gesagt, du zeigst uns diesen Kubus.
Ah, super, ja.
Diese moderne Errungenschaft wird dann in Funktion treten und Sie sprechen dann bitte dort hinein, auf das Ihr Beitrag für die Ewigkeit erhalten bleibe, beziehungsweise hörbar ist. Also lassen Sie ihn nicht einschüchtern, das mit der Ewigkeit ist aber ganz relativ.
Genau, ich kann es auch noch mal kurz vorzeigen, bevor es dann zum Fragenteil kommt.
Aber du hast ja sowieso so eine prägnante Stimme.
Kann er ganz leicht.
Also wenn Sie den Arm heben nachher, dann kommt dieser Würfel zu Ihnen. Ja. So, das Schöne ist, ich brauche ja den Herrn Professor eigentlich nicht mehr vorzustellen, glaube ich. Ich mache es natürlich trotzdem, sonst kriege ich vom Honorar was abgezogen. Wird genau mitgestoppt. Ob die... Er ist ein gebürtiger Linzer, studierter Biologe und wenn ich das richtig nachgerechnet habe, mit 31 habilitiert. Da habe ich gerade einmal links und rechts unterschieden.
Müsst ihr das nachrechnen? Ja.
Also wenn man dem Internet trauen kann, dann... Also auf jeden Fall mit 31, sehr jung. Und wie Sie selbst sagen, sind Sie mutiert im Laufe Ihrer Forschungstätigkeiten vom Biologen zum Verhaltensforscher, Verhaltensbiologen. Mit Schwerpunkt soziale Organisation. Und das Schöne ist, warum Sie auch so ein perfekter Gast sind für den Kepler-Salon, weil Sie eben die Forschung auf höchstem Niveau verbinden können mit einer, das Wort breitenwirksam ist jetzt vielleicht nicht, das klingt verfänglich, aber man braucht sich nur umzusehen und ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Sie sind vor einigen Jahren Österreichs Wissenschaftler des Jahres gewesen. Ich weiß nicht, ob man das durchgehend werden kann, wahrscheinlich würden Sie es. Ich tue jetzt einmal wirklich die Lorbeeren jetzt schon verteilen, damit Sie dann noch gut dahin sprechen können. Und zum Thema heute, das stelle ich jetzt nur mal ganz kurz vor. Der Titel ist, woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen. Also durchaus philosophisch. Es wird aber eben nicht die philosophische Seite heute besprochen, sondern es gibt ja immer noch ausreichend Menschen, die enttäuscht sind, weil sie nicht mehr die Krone der Schöpfung sein sollen oder die das sogar immer noch glauben. Und Herr Professor wird uns sprechen davon, über unsere Gemeinsamkeiten, warum wir trotzdem, wie es sein kann, dass wir so viel teilen und trotzdem Individuen sind. Und wer wir sind im Vergleich aus dieser Beziehung zum Tier, welches besondere Tier der Mensch ist.
Ja, danke schön für die freundliche Einladung. Danke für die Einladung zum Kepler-Salon. So alle 2-3 Jahre verschlägt es mich daher. Interessanterweise 2012, als Niki Brandstätter zum ersten Mal meinte, ich soll ein Buch schreiben, hieß das Buch Wolf, Hund, Mensch. Dann gab es eins über Mensch-Tier-Beziehung, dann gab es das dritte war Hund-Mensch und das 2019er heißt nur mehr Mensch. Irgendwie sind uns die Hunde und die Wölfe abhanden gekommen.
Apropos Buchhandlung Alex, der Chef persönlich macht heute den Büchertisch.
Jawohl.
Gibt es jetzt nur Bücher? Genau. Sollen wir Warnung ausgeben, dass man vielleicht jetzt heimlich schon kaufen geht? Hast du genug mit? Ja.
Gut. Ich kann nachher gern signieren. Vielleicht können wir zwischendurch auch irgendwas tun, damit wir ein bisschen Luft reinkriegen, weil ich bin jetzt schon ersticken und das ist kein gutes Zeichen. Freue mich natürlich, dass so viele gekommen sind. Allerdings, es war ja schon die Rede davon, es geht heute nicht um Wölfe oder eigentlich nur randlich. Es geht um ein Thema, wo wir auf der Welt 7,6 Milliarden Experten haben. Es geht um Menschen. Tatsächlich sind Menschen an nichts anderes interessierter als an sich selbst. Kann man nachweisen. Sie brauchen nur in irgendeine Tageszeitung reinschauen, welche Abbildung finden Sie. Zu 90% sind es Menschen, die abgebildet sind. Und wenn man weltweit wenn man schaut, wie sozusagen weltweit die Einstellung ist, sind wir trotz einer formidablen Diversitätskrise, also uns sterben die Arten unterm Hintern weg, noch nie so anthropozentrisch gewesen wie heute. Das heißt, es geht eigentlich nur mehr um uns. Und das ist schon irgendwie witzig. Nicht? Das heißt, ich bin froh, dass der Büchertisch da ist, weil ich habe es natürlich geschafft, kein einziges meiner Bücher selber mitzubringen. Was ich Ihnen schon sagte, ich habe nicht vor, daraus vorzulesen. Bücher schreibt man, damit sie gelesen werden, nicht damit sie der Autor vorliest. Finde immer Kriminalromane, wo der Autor die Pointe vorliest, recht witzig. Also es wird Ihnen nicht passieren. Aber was ich mache, ist so ein bisschen konventionell kapitelweise durchzugehen. Und Kapitel 1 lautet, worum es geht, eine Einführung. Konrad Lorenz hat 1940, also kurz mit der rechten Arschbacke sozusagen am halben Lehrstuhl von Immanuel Kant saß, hat er eine Vorlesung für Philosophen gegeben, was es da alles so gibt. Nicht? Das erinnert mir ein bisschen daran und das war auch das Ziel der Sache, weil es doch irgendwie irritierend sein kann, dass heute jemand versucht, ein Buch zu schreiben zur Natur des Menschen, Conditio Humana. Das ist ziemlich umfangreiches Thema. Nicht? Und das Ganze auf 300 Seiten zwischen zwei Buchdeckeln abzuhandeln, grenzt nicht nur an größten Wahnsinn, sondern ist natürlich irgendwie zum Scheitern verurteilt. Das heißt, meine Themenauswahl ist sehr eklektisch. Aber im Wesentlichen ist es eine zusammenfassende evolutionäre Perspektive. Natur des Menschen. Gibt es die überhaupt? Ist das überhaupt eine valide Fragestellung? Ich glaube, wenn jemand einen Rest von Hausverstand hat und sich auf der Welt umschaut, merkt er, dass Menschen trotz aller kultureller Unterschiede verdammt ähnlich ticken. Wir haben eine unglaubliche Fülle an Ähnlichkeiten. Das bin nicht der Erste, dem das aufgefallen ist und ich komme noch darauf zurück. Ist es eine valide Fragestellung? Nun, es gibt immer wieder Philosophen, die das in Zweifel ziehen, zuletzt Kollegen der Frankfurter Schule, also Kollegen, ich bin kein Philosoph, ich wildere in fremden Revieren, der Frankfurter Schule, die meinten, es sei deswegen keine valide Fragestellung, weil das per se schon das Potenzial des Menschen einschränken würde. Ich bin der gegenteiligen Meinung. Also nichts über sich zu wissen ist eklatant freiheitseinschränkend. Oder wenig über sich zu wissen oder nur das von sich wissen zu wollen, was einem die Ideologen diverser Schattierungen mitteilen und was man dann als Kind mit der Muttermilch aufsaugt und was man da das ganze Leben dann so von sich gibt. Ne? Warum ein Biologe? Naja, es hat mich erwischt sozusagen. Ich lehre eigentlich schon seit zwei Jahrzehnten zumindest Verhaltensbiologie auch aus evolutionärem Blickwinkel und da macht man natürlich nicht Halt bei den Schimpansen, sondern da ist Mensch Teil des Systems. Wir alle sind evolutionär gewordene Wesen und Evolution funktioniert sozusagen bei allen Tieren einschließlich Mensch nach ähnlichen Gesichtspunkten. Noch mehr als das, wenn ich heute allgemeingültiges oder wenn ich heute Erklärungshypothesen zur Natur des Menschen von mir gebe, dann schaffe ich das eigentlich nur aufgrund von empirischen Ergebnissen, aufgrund von Artvergleichen. Das heißt, wenn ich mich auf Mensch konzentriere, kann ich unglaubliche Details über Menschen niederlegen. Das machen die Soziologen, das machen zum Teil die Psychologen, aber ohne geeignete Theorie im Hintergrund kann ich die nicht erklären. Und das ist eigentlich der Pudelskern. Nicht? Und jetzt sage ich, ich kann es erklären, die anderen nicht. Also so habe ich das jetzt nicht gemeint. Aber es ist immerhin ein Vorschlag. Warum gerade jetzt? Weil auch deswegen, nein, nicht nur, weil ich Zeit hatte ich keine, aber weil gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten und Jahren unglaublich viel empirische Evidenz dazu kam über uns. Und wenn man das ein bisschen zusammenfasst, kommt man, ich würde nicht sagen, auf ein neues Menschenbild. Ich hasse diese Attribute. Nicht? Alle fünf Jahre haben wir ein neues Menschenbild. Nein, haben wir nicht. Aber man kommt auch auf ein wesentlich differenzierteres Bild zur Natur des Menschen. Und wie gesagt, das beruht ja nicht auf rationalistischer Philosophie, sondern das beruht auf empirischen Ergebnissen. Das heißt, ich versuche nicht sozusagen bestehende Ideologien durch eine neue zu ersetzen, sondern ich schlage Hypothesen vor, die zum Großteil nicht von mir stammen. Da gibt es viel, viel mehr Leute, die sich weltweit damit beschäftigen. Daher stehe ich durchaus auf dem Standpunkt, dass evolutionäre Menschenbilder nicht bloß weitere Ideologien sind, solange sie empirisch fundamentiert sind. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Da können wir jetzt philosophische Grundlagendiskussionen führen, geschenkt. Aber es gibt prinzipielle Unterschiede zwischen politischen und religiösen Ideologien, die in ihrer Natur natürlich deduktiv sind und naturwissenschaftlichen Hypothesen, die in ihrer Natur, naturwissenschaftlichen Erklärungsansätzen, die in ihrer Natur induktiv sind. Schließlich, wie wichtig ist ein naturwissenschaftliches Menschenbild, ein evolutionäres Menschenbild nun? Ich denke, es war nie wichtiger als jetzt. Wir haben in der Geschichte ja immer wieder so Ansätze gehabt, die aber zum Teil natürlich auf relativ geringem Wissen basierten. Das sind die Älteren unter uns, denen wird vielleicht Arnold Gehlen noch in den Ohren klingen, jener philosophische Anthropologe, der Menschen als Mängelwesen bezeichnete und sozusagen die einzige Möglichkeit lebens- und zivilisationsfähig zu machen, sie entsprechend in Systeme zu pressen. Er war auch einer der, wie Konrad Lorenz auch, wissenschaftlichen Proponenten des NS-Regimes. Aber das ist jetzt nicht die wichtige Geschichte, sondern diese alten Ideen, zum Beispiel Mensch als Mängelwesen, sind aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, heute komplett vom Tisch. Wir sind keine Mängelwesen, wir sind fantastisch an das angepasst, was wir gerade tun und stehen an einer Schwelle, wo es wirklich interessant wird. Wir haben unseren Lebensraum, Menschen konstruieren, wir alle Lebewesen, ihre Lebensräume. Menschen machen das in einem wesentlich weitergehenden Sinn. Wir haben urbane Lebensräume geschaffen und nicht erst heute. Und wir handeln uns von einer technologischen Revolution zur nächsten. Im Moment stehen wir inmitten der digitalen Wende. Und was das bedeutet im Zusammenhang mit unseren evolutionär mitgebrachten Anlagen, werden wir uns vielleicht am Schluss noch ein bisschen überlegen. Kapitel 2 macht so einen Sprung. In Kapitel 2 kehre ich den Biologen hervor. Da geht es um 600 Millionen Jahre Stammesgeschichte. Ich hätte es früher beginnen können in der Ursuppe, aber das finde ich nicht so interessant. Vor 600 Millionen Jahren haben die ersten Filtrierer schwimmen gelernt, könnte man sagen. Vor 450 Millionen Jahren kamen die ersten echten Kiefer dazu. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung gewesen, sonst gäbe es heute keine Menschen. Und so gab es über diese 600 Millionen Jahren ständig eigentlich Schlüsselinnovationen und auch Zufälle, wo man sozusagen aus der heutigen Sicht sehr schön zurückführen kann, dass Sie daran beteiligt waren, dass es uns heute in dieser Form gibt. Schlüsselinnovationen zum Beispiel, ich greife nur eine heraus. Wir Säugetiere sind einzigartig unter den ganzen Stämmen der Wirbeltiere. Wir haben als einzige einen akinetischen Schädel. Wir haben uns ein sekundäres Kiefergelenk zugelegt. Das heißt, wir haben einen wirklich stabilen Schädel. Das ist nicht nur günstig, wenn einem der Nachbar mit dem Prügel eine überzieht, was eine typisch menschliche Geschichte eigentlich ist, sondern das war zum Beispiel eine Voraussetzung für die Entwicklung eines heterodonten Gebisses, also eines Gebisses, das sich nicht nur dazu eignet, die Nahrung irgendwo abzubeißen, sondern auch aufzuschließen. Das ist besonders bei pflanzlichen Nahrungskomponenten wichtig. Es ist auf jeden Fall wichtig, weil ohne diese Voraussetzungen wäre es nicht gelungen, ein einzigartiges Gehirn zu entwickeln. Das heißt, wir haben unter allen Wirbeltieren das mit Abstand relativ größte Gehirn. 2% der Körpermasse, 25% des Grundumsatzes. Das heißt, es ist nicht nur groß, es ist teuer. Und was das bedeutet für die Zukunft der menschlichen Evolution, werden wir uns vielleicht ganz am Schluss ein bisschen überlegen. Zufälle waren natürlich auch, also warum eine weitere Geschichte von diesem Übergang vom weniger stabilen primären Kiefergelenk der Fische, Amphibien, Reptilien und Vögel zum sekundären Kiefergelenk der Säugetiere, die Elemente des primären Kiefergelenks standen plötzlich für andere Funktionen zur Verfügung. Sie wurden zu Gehörknöchelchen. Das heißt, wir sind Säugetiere sind wir besser im Übertragen von Schallwellen vom Trommelfell ins Innenohr und damit hängt wahrscheinlich auch, das ist ja Grundvoraussetzung, wichtige Sache, aber doch eine Grundvoraussetzung zur Entwicklung der typisch menschlichen Musikalität. Das ist auch etwas, was uns auszeichnet. Okay, Zufälle, waren vor 66 Millionen Jahren nicht der Meteor in Yucatan eingeschlagen hätte, säßen die Säugetiere wahrscheinlich nicht bis heute, weil in der Zwischenzeit wären die Dinosaurier trotzdem irgendwie ausgestorben, aber säßen die Säugetiere immer noch als nachtaktive kleine Tiere in irgendwelchen Löchern und würden sich vor den Dinosauriern fürchten. In der Zwischenzeit sozusagen das Aussterben der Dinosaurier im Zusammenhang mit diesem Ereignis vor 66 Millionen Jahren und von 90% der damals auf der Erde existierenden Arten hat den Weg freigemacht für die Säugetiere und die Vögel vor allem. Ohne diesen Meteoriteneinschlag wären wir sicher nicht da. Zumindest aus evolutionär-biologischer Perspektive. Diese Bemerkung sollte ich eigentlich nicht machen, weil das ist selbstverständlich. Das heißt, ein evolutionäres Weltbild zu haben, bedeutet ja nicht, kein theistisches Weltbild haben zu können. Das nur sozusagen als Sidestep. Es ist ein Kategorienirrtum zu glauben, dass Naturwissenschaften und sozusagen Glaubensinhalte miteinander inkompatibel sind. Die sind schon kompatibel, wenn man will.
Jetzt darf ich da ganz kurz einhaken, aus purer Neugier. Haben Sie denn überhaupt noch mit irgendjemandem Kontakt, also jetzt wirklich diskursiven Austausch? Der Satz geht weiter. Der ernsthaft das Evolutionäre, ich meine, die Frage stelle ich in Österreich, Nein. Das ist ja fast ein Museumsrelikt.
Der Beitrag von Kardinal Schönborn in der New York Times, jetzt schon vor längerer Zeit, über Intelligent Design, war ja legendär. Daraufhin wurde er von österreichischen und anderen Biologen ein bisschen paniert. Das war ihm natürlich als netten Menschen sehr peinlich. Und wenn man mit ihm off records spricht, dann weiß man, dass er natürlich als gescheiter Mensch Evolution nicht negiert. Ja, man könnte auch sagen, Kardinal Schönborn ist durchaus ein Darwinist. Wenn die Kameras an sind, dann verpackt er das oft etwas vorsichtiger. Und das war damals wahrscheinlich Service für sein konservatives Klientel, kann ich mir vorstellen. Mehr möchte ich ihm nicht unterstellen. Aber sozusagen die übliche Frage, wer hat recht, Darwin oder der liebe Gott, oder Darwin oder der Papst, ist natürlich ein völliger Kategorienirrtum. Okay, zurück zum Menschen. Wir sind einander unglaublich ähnlich und doch so verschieden. Also eigentlich als sexuell produzierte Individuen, Sie kennen wahrscheinlich die Mechanismen dahinter, Reifeteilung, Trennung der DNA, Wiedervereinigung durch in der Zygote, also Zygotenbildung aus den Geschlechtszellen, entstehen genetisch einzigartige Menschen, außer sie haben einen eineigen Zwilling, aber auch eineigen Zwillinge entwickeln sich oft übers Leben doch auf etwas anderen Schienen. Nicht? Auch eineige Zwillinge bleiben nicht identisch übers Leben. Das ist doch irgendwie witzig. Das heißt, wir haben es eigentlich mit 7,2 Milliarden unterschiedlichen Individuen, unterschiedlichen Weltbildern durchaus zu tun, aber das ist 7,6 Milliarden Menschen, die angeblich jetzt auf der Erde leben, haben natürlich unglaublich viel gemeinsam, weil wir dieselbe Art sind. Ich bin nicht der Erste, dem das einfällt. Es war der, jetzt habe ich ihn schon wieder vergessen, gerade war er noch da, ein amerikanischer Anthropologe, der 1945 einen Katalog von an die 70 menschlichen Universalien rausgab. Als Anthropolog und eigentlich Geisteswissenschaftler war er dann mehr kulturell orientiert. Es fiel ihm auf, dass in den unterschiedlichsten Gesellschaften, ganz egal welche, die Menschen sozusagen dieselben Riten etc. im Zusammenleben haben. Das kann man als Biologe natürlich ergänzen. Wir haben als Menschen natürlich erhebliche instinktive Anlagen, besonders im Bereich von Sexualität und Kinderkriegen und Großziehen. Auch in der Art, wie wir kommunizieren. Nicht? Unser Mimik, unsere Körpersprache ist zum Großteil instinktiv unterlegt. Das ist gut belegt. Das heißt, weltweit kommunizieren Menschen ihre Emotionen mit so ziemlich derselben Grundmimik. Dass es da kulturelle Überformungen gibt, ist eh klar. Das heißt, wir haben aber noch mehr. Wir haben situationsspezifische Reaktionsbereitschaften. Wir haben natürlich viele kulturelle Parallelen, wenn Sie schauen, wie funktioniert Staatenbildung sozusagen von Jäger- und Sammlerstadien, von der Gesellschaft der starken Männer über Stammesfürstentümer, über absolute Herrschaften. Die kommt immer dieselbe Geschichte und es treten immer zu denselben Entwicklungsstadien, zu vergleichbaren Entwicklungsstadien treten Menschenopfer auf, flauen dann wieder ab. Also wir haben da unglaubliche Parallelen. Soziologen sagen, naja, gut, das sind Systembedingungen, die dazu führen, das sage ich auch. Nur denke ich da eher an eine evolutionäre Basis. Ja, und das Interessante ist, diese menschlichen Universalien legen uns nicht wirklich fest, sondern sind eher die Basis für diese Vielfalt. Also wenn man heute noch glaubt, dass die letztlich doch genetisch, aber ich komme nur dazu, Genetik ist nicht alles. Genetisch fundierten menschlichen Universalien sozusagen uns determinieren würden und deswegen die Ideen ablehnen. Ja, das ist wär seltsame Einstellung heutzutage. Außerdem wissen wir, wie stark situationsspezifisch die Geschichte angelegt ist. Das heißt, wir haben unglaublich viele Switches eingebaut und abhängig von den Ereignissen während unserer Ontogenie, also buchstäblich von der Bildung der Zygote bis zum Tod, sind wir eher geneigt, entweder dieses oder jenes zu machen. Ich komme noch ein bisschen später noch zurück und bringe ein paar Beispiele. Oder eine andere Geschichte, die mit menschlichen Universalien jetzt weniger zu tun hat, sind die unglaublichen Fortschritte der Paläogenetik. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Reich gelesen hat in letzter Zeit oder den Johannes Krause aus Jena. Das sind Paläogenetiker, die in den letzten Jahren wirklich die Technik entwickelt haben, Menschen unglaublich rasch komplett zu sequenzieren. Vor 10 Jahren hat die komplette Sequenzierung eines menschlichen Genoms, ganz egal, ob es eines rezenten Menschen oder eines, nicht egal. Also damals gingen eher nur rezente Menschen. Dann kam das Svante Paabo und hat auf schwierigen Wegen kam drauf, wie man zum Beispiel Neandertaler-Genome sequenziert. Das war damals ein Durchbruch. Aber bevor das passierte, wie gesagt, vor 10 Jahren Sequenzierung eines Genoms dauerte Jahre und kostete Millionen von Dollar. Heute kostet es $30 und eine Sequenziermaschine macht ein paar Dutzend, übertreibe ein bisschen, macht mindestens ein Dutzend Genome über Nacht. Und dadurch gibt es heute eine Bibliothek sozusagen von tausenden Genomen, nicht nur von rezenten Menschen, sondern auch von Menschen, die vor 10.000, 50.000, 100.000 Jahren gelebt haben. Vor allem von Menschen natürlich, die in Gebieten gelebt haben, wo das Klima die Erhaltung förderte. Daher ist Afrika nicht aus rassistischen Gründen, sondern aus Gründen der Erhaltung sozusagen anthropologischen immer noch ein bisschen ein schwarzes Loch, weil in den Tropen sich einfach menschliche Überreste zum Teil schlechter erhalten. Und diese Paläogenetik, die hat uns klar gezeigt, erstens, wo wir herkommen. Wir zum Beispiel, wir typischen Mitteleuropäer, nicht? Mein Gott, wir wissen, dass vor 42.000 Jahren unsere Homo sapiens Vorfahren hier aufkreuzten, aus Afrika kommen, da ein bisschen Umwegen. Kamen sie, haben sie bereits vor 100.000 Jahren im Nahen Osten und dann auch weiter bei uns mit Neandertalern vermischt. Jeder von uns hat so 2% Neandertaler-Gene in sich, was nicht unbedingt so super ist. Das heißt, Neandertaler sind nicht wirklich ausgestorben, sondern die leben in uns weiter. Vor 10.000 Jahren waren es noch wesentlich mehr Prozent. Sozusagen. Unser Genom hat geschaut, dass das rausselektiert, weil die Folgen nicht so toll waren. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Auf jeden Fall, die haben dann relativ locker und in geringen Populationsdichten da lange gelebt in Mitteleuropa, in Eurasien, als Jäger und Sammler, haben vor 35.000 Jahren die Mammutjägerkultur entwickelt, was eigenartige Geschichte ist. Nicht? Warum jagen die das größte und gefährlichste Tier auf der Steppe? Hätte genügend andere Tiere gegeben, wahrscheinlich in Kooperation mit Wolf und Hund. Aber wie gesagt, das ging nicht ewig dahin. Vor circa 8.000 Jahren kamen dann die Invasoren aus Anatolien, brachten ihre Ackerbau- und Viehzuchtkultur mit und das war schon eine ziemlich kriegerische Kultur. Wir haben keine Hinweise, dass sich die Schädel eingeschlagen hätten, also die Jäger und Sammler mit denen, aber die haben sich zurückgezogen und die haben ein paar tausend Jahre dann die Szene beherrscht, bis vor 4.500 Jahren, die haben neu aus der pontischen Steppe kamen, vor allem Männer, das Y-Chromosom wurde damals zu 90% ersetzt, mit der Pest, mit Pferden, und die haben dann vor allem den Männern, die überlebenden Männer wahrscheinlich die Schädel eingeschlagen und haben die Kinder mit den Frauen gezeugt. Die restlichen Migrationsereignisse sind gar nicht mehr so bedeutend für uns. Das heißt, wir haben ganz grob, jeder von uns hat ein Drittel Jäger und Sammler genommen. Das waren übrigens dunkelhäutige, blauäugige Menschen. Ein Drittel Anatolier genommen und ein Drittel von diesen Invasoren aus der pontischen Steppe. Da könnte man jetzt nur lang drüber reden. Es ist wahnsinnig spannend, weil man die Details der Besiedlung der Erde halt so gut kennen. Und das Interessante ist auch, dass uns die Paläogenetik zeigt, seit es Menschen gibt, Seit Menschen aus Afrika rauswandern, wandern sie wie die Hölle. Also migrieren sie ununterbrochen. Es gibt sozusagen keine sehr langen konstanten Populationen, die nicht beeinflusst werden von anderen Menschen, sind Wanderer und vermischen sich auch ständig. Das ist ein Grund, das ist ein weiterer Grund, warum man halt auch aus dem Eck sich weigert, über Rassen zu reden. Das heißt aber nicht, dass man genetisch nicht differenziert werden. Squali Forza und andere sozusagen Urgenetiker und Sprachwissenschaftler haben auf Basis der 20 Jahre alten, also Genetik vor 20 Jahren behauptet, Menschen wären sozusagen ein Klon, genetisch gesehen. Heute wissen wir, das ist eine Irreführung, stimmt überhaupt nicht. Wir sind genetisch hochdifferenziert. Es gibt ständig lokale Anpassungen, die funktionieren von Generation zu Generation. Dass 60 Jahre jetzt Kaiserschnitte zur Verfügung stehen, relativ sicher, hat bereits dazu geführt, dass das weibliche Becken in diesen Kulturen reagiert hat und dass das weibliche Becken schmäler geworden ist. Das ist genau das, was man evolutionsbiologisch vorhersagen würde, weil die Breite des weiblichen Beckens ist schlicht und einfach ein Kompromiss zwischen den Notwendigkeiten der Geburt eines riesigen Schädels eines noch fötalen Menschen, muss man sagen, und der Laufleistung. Also die Beckenbreite von Männern ist geringer und das fördert auch die Laufleistung. Also nur das als Nebenbemerkung, es gibt ständig diese Anpassungen, Höhenanpassungen, die unterschiedlich laufen in Tibet und in Peru etc. etc. Da könnte man lang drüber reden, da habe ich auch ein bisschen was drüber geschrieben. Okay, eine Koevolution mit Krankheiten, es war der besagte Johannes Krause, dem es wirklich als erster gelungen ist, auch die Krankheitserreger aus diesen alten Knochen zu extrahieren. Und der konnte sehr schön zeigen, wie sich die Pest innerhalb dieser letzten 4.500 Jahre evoluiert hat, wo sie herkam, wie sie sich verändert hat im Verlauf der Jahre etc. Und Krankheiten wie die Pest sind unglaublich wichtig für menschliche Evolution. Also, wir erleben jetzt gerade einen interessanten Virusausbruch. Das wird ziemlich spurlos an uns vorübergehen, aber das ist auf jeden Fall der ansteckendste Virus, der je unterwegs war. Es ist eine interessante Geschichte. Also Corona ist der mit Abstand ansteckendste Virus. Also wir wissen in der Beziehung eine Menge. Wir wissen auch eine Menge dazu, was Menschen antreibt. Das ist vor allem auch die Beziehung zwischen den Geschlechtern und das kommt so. Alle sexuell produzierten Individuen leben unter dem reproduktiven Imperativ. Das heißt, alle heute lebenden, nicht nur Menschen, alle sexuell produzierenden Individuen sind die Nachkommen von erfolgreichen Linien. Das sind Linien, ob das jetzt Eichen sind oder Regenwürmer oder wir, völlig wurscht. Das sind Linien, die vor allem eins gemacht haben, die Strategien zur Optimierung der Reproduktion zu pushen. Das heißt, wir verhalten uns heute auch noch so. Und wir sind Säugetiere und das schafft ein gewisses Dilemma und das schafft auch die Grundkonflikte durchaus, die heute noch existieren. In der Gesellschaft, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, auf eine andere Quelle von Konflikten im Individuum und in der Gesellschaft, aber das Säugetier-Dilemma besteht darin, dass die Säugetiere sozusagen eine extrem asymmetrische Jungenfürsorge entwickelt haben. Das heißt, die weibliche Seite, in der Gebärmutter wird das Ei ausgebrütet, wenn Sie so wollen, nach der Geburt versorgt die weibliche Seite die Nachkommen mit Milch. Das ist bei Menschen auch nicht anders. Und bei ursprünglichen Menschen, da sind Kinder 4 bis 8 Jahre abhängig von der Mutter. In der Zeit sollte sie kein weiteres Kind bekommen, etc. etc. Das schafft natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation unter den Männern, denn sozusagen der reproduktive Output von Männern ist durch den Zugang zu fertilen Frauen limitiert. Das ist schlicht und einfach alte Soziobiologie, daran hat sich nichts geändert, während die Reproduktionskapazität von Frauen oder der weiblichen Seite bei Säugetieren abhängt von der effizienten Umsetzung von Ressourcen in Nachkommen. Das ist der Grund, warum, mein Gott, Frauen, es gibt rekordverdächtige Frauen mit über 50 Nachkommen, so Mehrlingsgeburten in Serie etc., aber das ist schon sehr extrem, während jeder Herrscher, der was, jeder orientalische Herrscher, der was von sich gehalten hat, hat nicht nur Köpfe abgeschlagen, sondern hat auch Tausende, also Hunderte bis Tausende von Nachkommen hinterlassen, weil ihm einfach ständig junge Frauen nachgeliefert wurden. Das ist ein extremes Beispiel, aber das sorgt für gewisse, und das haben wir heute noch am Hals. Menschen sind einer der ganz wenigen Arten innerhalb der Säugetiere, die monogam sind, zumindest zeitweise und seriell. Das ist eine Ausnahme innerhalb der Säugetiere. Gewöhnlich sind es Haremsysteme, gewöhnlich sind es Systeme, wo die Männer das, die Männchen das Sperma abgeben und die Weibchen sich um den Nachwuchs kümmern. Also über 90% der Säugetiersysteme sind nicht monogam. Bei den Vögeln ist genau umgekehrt. Da sind 90% der Systeme monogam. Warum ist das so? Weil das Ei frühzeitig gelegt wird und sozusagen der männlichen Seite Gelegenheit gibt, durch Investition in die Nachkommen, Brüten, Futter bringen etc. etwas für seinen Reproduktionserfolg zu tun. Allerdings gibt es sozusagen alternative Strategien, aber ich möchte nicht zu tief einsteigen, auch das steht im Buch. Welche Art von Konflikt schafft das? Zum Beispiel, kommt das noch? Ja, zum Beispiel wundern wir uns zu Recht und sind zu Recht entsetzt, dass wir ständig Probleme haben mit vor allem männlicher soziosexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder in der Gesellschaft. Das geht jetzt wieder nach oben. Das hat keinen direkten Zusammenhang mit Islam, aber es hat einen direkten Zusammenhang mit patriarchalen Systemen. Je patriarchaler eine Gesellschaft organisiert ist, umso mehr Gewalt haben sie gegen Frauen. Das liegt im Wesen des Patriarchats. Das kam übrigens damals mit dem Sesshaftwerden in die Welt, also mit der neolithischen Revolution, vorher hatten wir das nicht, und die Basis dafür ist Vaterschaftssicherung. Also das ist immer noch der Verhaltensantrieb im Zusammenhang mit Vaterschaftssicherung ist immer noch einer der wichtigsten Antriebe oder einer der wichtigsten strukturierenden Antriebe für auch für die Gestaltung von Gesellschaften. Das ist eine ganz seltsame Geschichte. Sozusagen steht auf jeden Fall an der Basis für die Entwicklung von patriarchalen Systemen. Wenn Männer die Möglichkeit haben, Ressourcen zu monopolisieren, womit sie die weibliche Reproduktion kontrollieren können, werden sie es tun. Das heißt, wir haben mit dem Übergang von Jäger und Sammler zur Landwirtschaft etc. hatten wir solche Situationen mit dem Effekt, dass es sozusagen nicht nur Ressourcenanhäufungen, sondern auch Ressourcenkontrolle gab. Und bis heute sind viele Gesellschaften, unter anderem unsere Gesellschaft, damit beschäftigt, mit diesem ständigen Aushandeln des Einflusses der Geschlechter. Nicht? Und Männer haben sozusagen die Tendenz, sich ständig patriarchalisch auszubreiten. Das ist so. Gut, könnte ich auch noch mehr drüber sagen. Ich wollte es einmal angerissen haben. Dass wir ein von Natur aus irrationales Geisteswesen sind, ist leicht zu belegen. Menschen sind natürlich, besonders wenn es gewissermaßen geschult sind, ich versuche jetzt kurz zu sein, geschult sind, wenn man Bildung forciert, natürlich fähig, rational zu denken, rational zu planen. Ist ja überhaupt kein Zweifel dran. Das ist ja eins unserer großen Alleinstellungsmerkmale. Warum ist das so? Warum sind wir trotzdem bereit? Sogar Wissenschaftler, gab es ein Paper vor einem Jahr, von amerikanischen Soziologen, die sehr schön gezeigt haben, dass sogar eminente Wissenschaftler eher bereit sind, ihre Daten nach ihrem Weltbild auszurichten als umgekehrt. Also mit der menschlichen Rationalität gibt es immer Probleme, sonst würden auch die Leute nicht mehr rauchen. Warum kommt das? Das kommt im Wesentlichen, also wir haben diese Ambivalenz, mit denen eigentlich die Leute nicht zurechtkommen, weder individuell noch auf gesellschaftlicher Ebene. Warum sind wir, und das sind wir wirklich, warum sind wir im Vergleich mit anderen Arten die fürsorglichste, sogar die altruistischste, die kooperativste aller Arten, und auf der anderen Seite hauen wir uns gelegentlich den Schädel ein. Nicht so häufig, wie man glaubt, aber es passiert. Und es passiert sozusagen in zwei Kontexten. Erstens gegen die Fremden Oder nein, zweitens gegen die Fremden und erstens im sozialen Kontext. Das heißt, der gefährlichste Faktor für eine noch nicht allzu alte Frau ist der Ex. Das ist kriminalstatistisch einfach belegt. Und der gefährlichste Faktor für ein noch abhängiges Kind ist der neue Freund der Mutter. Das heißt nicht, dass man das vermeiden sollte, dass wir alles Verbrecher sind, aber das sind sozusagen evolutionäre Anlagen, die immer wieder zum Durchbruch kommen, wenn der Kontext entsprechend ist. Ja, warum ist es so? Im Wesentlichen deswegen, weil wir diese unglaubliche soziale Evolution hinter uns haben. Im Zusammenhang mit dieser Säugetiergeschichte der Jungenfürsorge kam ja auch Bindung in die Welt und wie Irenaeus Eibel-Eibelsfeld bereits richtig bemerkt hat, auch die Liebe, Bindung, Liebe, nicht? Zwischen Nachkommen und Eltern, vor allem Müttern, und im Zusammenhang mit dem Bewältigen ökologischer Probleme gab es auch eine zunehmend komplexere soziale Organisation von Menschen. Und das war der Hauptdruck, der Hauptselektionsdruck, dass unsere Gehirnentwicklung, die eh schon unsere, ich meine Hominidenreihe, die eh schon seit 2,5 Millionen Jahre nach oben zeigt, vor circa 700.000 Jahren noch einmal einen Sprung machte. Vor 700.000 Jahren begann unser Gehirn zu explodieren. Und das führt dazu, dass unsere nächsten Verwandten, genetisch wirklich sehr engen Verwandten, die Schimpansen, irgendwo im Busch sitzen und sich für Bananen interessieren. Und wir sitzen hier im Kepler-Salon. Die haben 400 Kubikzentimeter, wir haben 1250 Kubikzentimeter, aber Größe ist nicht alles. Wir haben auch ein hochgetuntes Gehirn. In den letzten Hunderttausenden von Jahren gab es Mutationen und gab es Beschleunigungen im Processing. Das heißt, wenn Sie so wollen, haben wir nicht nur ein großes Gehirn, wir haben von der Funktionsweise Formel 1 Maschine eingebaut und die Schimpansen laufen immer noch mit einem Volkswagen Motor rum. Tut es auch, ist auch nett, aber ja. Ich rede jetzt nicht über die CO2-Bilanz. Gut, und darauf komme ich nur mal ganz kurz zurück. Das schafft aber eine Menge Konfliktpotenzial. Dieses große Gehirn ist natürlich fähig, rational zu denken. Andererseits funken uns ununterbrochen unsere alten Anlagen da rein. Nicht? Unsere alten, ebenfalls evolutionär erworbenen, evolutionär begründeten und begründbaren Anlagen. Die Geschichte ist nicht, wie wir die loskriegen oder wie wir sozusagen einen perfekten, harmonischen Menschen schaffen, das geht nämlich nicht, sondern wie wir damit zu Rande kommen. Und zu Rande kommen wir nur, wir haben nur eine minimale Chance, damit zu Rande zu kommen, wenn wir uns dieser Geschichten bewusst werden. Nicht? Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man von inneren Antrieben getrieben wird, deren man sich nicht bewusst ist, erstens, wo sie herkommen und zweitens, was sie bewirken. Und das ist sehr typisch für Menschen. Es ist auch typisch für evolutionäre Strategien. Damit evolutionäre Strategien wirken, ich argumentiere jetzt ein bisschen teleologisch, damit sie wirken, dürfen sie nicht bewusst werden, sonst würden wir diese verrückten Sachen nicht machen. Der erste Schritt zur Besserung sozusagen, evolutionäre Anlagen sind nicht nur super. Nicht? Die bedingen auch, dass zum Beispiel in bestimmten Kontext Kinder ermordet werden und Frauen getötet. Nicht? Ist nicht super. Das heißt, man sollte sich dessen bewusst werden. Ja, wie entstehen Individuen? Das mache ich jetzt eigentlich nur ganz kurz. Ich möchte nur eines sagen, sozusagen 7,6 Milliarden unverwechselbare Individuen entstehen vor allem in der Individualentwicklung. Das heißt, es beginnt mit der Verschmelzung von Eier- und Samenzelle. Und dann gibt es eine komplexe Interaktion zwischen einem Genom, das ja bereits in den Keimzellen ja taufrisch daherkommt, sondern durch elterlichen Lebensstil geprägt ist. Das heißt, wir haben epigenomische Prägung. Das Epigenom starten die Entwicklung sozusagen. Der elterliche Lebensstil ist sehr stark daran beteiligt. Und dann kommt's zur sogenannten mütterlichen Manipulation. Das heißt, in utero bestimmt der Lebensstil der Mutter sehr stark mit, welchen Hormonumwelten der Fötus ausgesetzt ist. Das ist so bei Säugetieren. Ist zum Beispiel die Mutter ranghoch, dann hat es eine bestimmte einflussreich, ruhig, angenehm, dann hat das eine bestimmte Auswirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung ihrer Nachkommen. Steht sie unter Stress im ersten Trimester der Schwangerschaft, hat das bestimmte andere Auswirkungen, über die ich jetzt nicht reden will, das findet sich auch im Buch. Dann noch nachgeburtlich sind wir sozial eingebettet, das heißt, wir haben es kommt dann sehr darauf an, ob im ersten Jahr das Caregiving, die Fürsorge sorgfältig und zuverlässig verläuft. Das ist die beste Voraussetzung für die Ausprägung einer sicheren Bindung. Und eine sichere Bindung ist wieder die beste Voraussetzung dafür, dass man explorativ, neugierig, offen in die Welt geht, dass man später im Leben fähig ist, sich die eigenen Sozialkontakte selber auszusuchen, aber prinzipiell bereit ist, dafür, was Menschen am meisten brauchen, nämlich Zuwendung zu geben und auch zu empfangen, soziale Unterstützung und so weiter und so fort. Also eine sichere Bindung ist die beste Voraussetzung für eine gute kognitive, emotionale und auch körperliche Entwicklung. Wenn da ein bisschen was schief geht, sind wir auch noch nicht ganz zum Tod verurteilt, weil Menschen sind unglaublich resilient. Menschen haben auch das flexibelste Alter aller Wirbeltiergehirne, das heißt, bis ins Alter verändert sich das morphologisch im Zusammenhang mit unserer Reizumgebung. Also für kein anderes Wirbeltier gilt der Spruch lose it or use it or lose it extremer als für Menschen. Ja. Warum habe ich gesagt, wir sind die extremste aller sozialen, die am sozial extremsten aller Arten? Schauen Sie sich Ihre Gesichtsmuskulatur an. Kein anderer Primat kommt Ihnen nahe in der Komplexität dieser Gesichtsmuskulatur. Was macht die? Sie drückt Emotionen aus. Sonst fast nichts. Das heißt, wir haben dahinter liegend das komplexeste emotionale Leben. Und wahrscheinlich hat es auch mit unserer Symbolsprachfähigkeit zu tun, denn Sie können sich Sie können ihrer nicht bewusst werden und sie können da nicht drüber stehen, ist ein blödes Wort, aber es ist doch ein erstrebenswerter Zustand im Leben, dass man nicht von den eigenen Emotionen ständig geritten wird, sondern dass man gelegentlich sagt, jetzt sei einmal ein bisschen ruhig, jetzt habe ich was anderes zu tun. Nicht? Und das hängt nicht nur von der Entwicklung ab, sondern das ist ein interessanter Zusammenhang. Gut, das sind übrigens Genom, Epigenom, soziales Umfeld, gesellschaftliche Einbettung, sind übrigens auch die wichtigsten Spieler der modernen Evolutionstheorie. Also Mutation und Selektion ist immer noch, aber eigentlich in dieser Form war es gestern. Heute haben wir ein wesentlich komplexeres Bild von Evolution. Gerade während der Individualentwicklung kommen diese kontextspezifisch angelegten Bereitschaften, sozial so oder so zu reagieren, raus. Zum Beispiel, ein Beispiel habe ich Ihnen schon genannt, es liegt an der Qualität der Frühbetreuung, mit welchem Bindungstyp Menschen rauskommen. Und das ist ziemlich lebensbestimmend. Es liegt an der Ein wieder amerikanischer Kollege hat sich lebenslang damit beschäftigt, mit der Frage, warum sind manche Menschen bei gleicher Intelligenz so kreativ und andere nicht. Und er kam, ein einziger Faktor blieb über, das ist der George Soloway gewesen, Geburtsreihenfolge. Also Erstgeborene sind gewöhnlich nicht immer. Sagen Sie nicht, das trifft nicht auf mich zu, nicht? Geschenkt, das ist ein statistisches Konzept. Aber die Erstgeborenen sind gewöhnlich die treuen Alliierten ihrer Eltern und der Gesellschaft, die Zweitgeborenen gehen da auf Lücke und sind. Ui. Soll ich weitermachen? Ja. Ich habe jetzt ein bisschen abgekürzt, aber mir ist schon wichtig, man kann heute belegen, dass unsere Anlagen, sozusagen die einen Großteil unserer Natur ausmachen. Die biologische Natur des Menschen ist gleichzeitig auch unsere kulturelle Natur. Die Trennung zwischen Natur und Kultur ist radikal vom Tisch. Das war von vorgestern. Das wird nur mehr auf den Unis aufrechterhalten, wo man meistens etwas konservativ ist. Das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen.
Mein Geschäftsmodell stürzt zusammen.
Bitte?
Mein Geschäftsmodell stürzt zusammen.
Warum sage ich Ihnen das? Worauf ich hinaus wollte noch einmal kurz ist, dass diese Anlagen uns nicht wirklich determinieren, sondern dass die sozusagen mit den vielen Schaltern, die da eingebaut sind, und das kann man nachweisen, menschliche Natur variiert nicht zufallsmäßig, sondern die variiert die variiert nach ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten, das heißt die individuellen, die Ontogenie eines Menschen wird sehr stark, ich würde nicht sagen bestimmt, aber geprägt vom sozialen und gesellschaftlichen Umfeld und dass zu einer bestimmten Zeit bestimmte Schalter umgelegt werden. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist letztlich die Erklärung, warum wir trotz dieser unglaublich starken, dieses unglaublich starken Hintergrunds, evolutionären Hintergrunds, doch jeder von uns individuell unverwechselbar sind. Wir entfalten uns im Rahmen eines sehr, sehr breit angelegten menschlichen Reaktionsnorm. In der sind wir natürlich drin. Wir sind keine Zebras und keine Giraffen, sondern wir sind Menschen. Ja. Okay, meine letzte Bemerkung ginge noch ein bisschen in Richtung der Zukunft zum Beispiel. Was können wir auf Basis des Wissens über Evolution sagen? Wo wird es mit der Evolution des Menschen weitergehen? Werden wir in 1000 Jahren, wenn es dann noch Menschen gibt, mit 1500 Kubikzentimeter Gehirnen da sitzen. Ich habe so meine Zweifel. Wenn wir wo spezialisiert sind, dann ist es kognitive Spezialisierung. Wir sind die Spitzenleister innerhalb der Wirbeltiere, überhaupt innerhalb vom Tierreich, was kognitive Leistung betrifft. Und aus Spezialisierungen entwickelt sich nichts mehr Neues. Also wir sind eigentlich, evolutionär gesehen, sind wir ziemlich am Ende der Fahnenstange. Das kann aber noch ziemlich lang dauern, das wird von uns abhängen. Im Moment befinden wir uns in einer wahnsinnig interessanten Zeit. Wir haben eine Technologieentwicklung, die noch nie so rasant war. Die Bedeutung der digitalen Wende ist uns allen irgendwie bewusst, aber wenn man wirklich einmal sich niedersetzt, und es gibt Expertenpanels, die sich das anschauen und die sozusagen zusammenstellen, was das auch an unvorhergesehenen Effekten bedeutet. Menschen haben immer schon Technologie entwickelt. Technologie hat immer die Gesellschaft verändert, aber sie haben nicht vorher darüber nachgedacht, in welcher Art wird die neue Technologie die Gesellschaft verändern. Das passiert dann sekundär. Und da sind wir gerade mittendrin, dass wir in einer ökologischen Katastrophe leben. Kann man ruhig sagen, wird Ihnen hoffentlich bewusst sein. Das heißt, das ist die ökologische Wende ist die zweite, in der wir leben und mit der wir irgendwie zurechtkommen müssen. Das heißt, diese Art von Lebensumfeld und auch noch das Faktum, dass wir aufgrund der digitalen Möglichkeiten heute über fast alles in Echtzeit informiert sind. Ne? Wenn ein Fräulein in China Coronavirus einfängt, dann wissen wir das sofort. Und wenn ein brennender Koala vom Baum fällt in Australien, wissen wir das auch sofort. Also, das ist zwar nicht nett, aber wir wissen es. Das heißt, im Prinzip sind wir, das ist schon eine eigenartige Situation. Und wir haben auch noch genetisch-technologische Entwicklung, die wirklich an einer interessanten Grenze steht. Wir haben CRISPR-Cas, kriegt das nie raus. Das ist die Genschere, das heißt, wir wären jetzt schon in der Lage, sozusagen einzelne Allele, Gene rauszuschneiden. Es gibt etwa 4.000 bis 6.000 Krankheiten, genetisch bedingte Erbkrankheiten, die auf einem einzigen Allel sitzen. Also die rauszuschneiden, ginge eigentlich technisch heute schon. Ein Grund, warum man gewisse Skrupel hat, ist, wenn man weiß, dass fast alle unsere Merkmale pleiotrop kodiert sind. Das heißt, sehr, sehr viele Gene sind für die Entwicklung von bestimmten Merkmalen, von allen unseren Merkmalen meistens involviert. Und noch viel mehr Gene sind involviert in die Steuerung dieser Gene, die zur Merkmalsexpression führt. Und das Ganze ist überhaupt nicht verstanden. Das heißt, wenn Sie da jetzt was rausschneiden, dann ist das auch eine Manipulation der Keimbahn. Das heißt, unsere Nachkommen sind davon betroffen. Wir wissen aber nicht, was das für Auswirkungen hat. Das heißt, dass es aber demnächst gemacht wird, ist vollkommen klar, denn eine Technologie, die entwickelt wird und nicht angewendet, gibt es nicht. Das heißt, das wird demnächst, steht demnächst vor der Tür. Was ich etwas bedrohlich finde, ist, dass im Zusammenhang mit dieser schon wieder Fantasie der Optimierung des Menschen und des Besiegens der natürlichen Evolution. Das sind so Merkmale wie schneller, höher, weiter, gescheiter. Aber ich habe noch niemand erlebt, der eigentlich jene Eigenschaften aufs Tapet bringt, die wir eigentlich brauchen werden zum Bewältigen der Krise, nämlich sozialer, kohäsiver, gemeinwesenorientierter. Ohne dem wird's nicht gehen. Das ist auch meine Begründung und ich könnte das jetzt noch lange machen. Meine Begründung dafür, warum die liberale Demokratie wahrscheinlich jene Herrschafts- und Staatsform ist, die am engsten im Zusammenhang mit der menschlichen Natur steht. Auch das könnte ich noch länger begründen, das können wir vielleicht in der Diskussion machen. Und zu diesem Thema wird es im April das nächste Buch geben, das etwas dramatisch heißt, sind wir Menschen noch zu retten? Ich würde das eher im übertragenen Sinn sehen, aber da mache ich mir wirklich Gedanken, was bedeutet menschengerechte Politik und was bedeutet es nicht? Aber wie schaffen wir es, dass man eine menschengerechte Politik möglichst für viele Leute, also eine menschengerechte Politik implementieren, die möglichst vielen Leuten erlaubt, ein zufriedenes, erfülltes Leben zu führen. Und das geht ja schließlich. Ne? Man fragt sich immer, wem nützt es, ne? Wenn gesellschaftlich gerangelt wird. Und man kann es reden und wenden, das ist liberale Demokratie. Und das ist jetzt keine Aussage auf Basis einer politischen Ideologie, sondern es ist schlicht die Einsicht in die, wie Menschen funktionieren. Zumindest die Einsicht, die uns heute zur Verfügung steht. Und ich entschuldige mich, dass ich viel zu lange gequatscht habe.
Gibt es Proteste von Ihrer Seite? Ich glaube nämlich nicht. Mein einziger Protest ist der letzte Punkt, das Matriarchat wird uns retten, aber ich bin ja jetzt leider nicht dran als Gäste. Das habe ich gesagt.
Nein, um Gottes Willen, das ist die...
Stichwort neue Technologien, liberale Demokratie, diskursethisches Ausschnapsen. Sie haben jetzt sicher sehr viele Fragen oder Beiträge. Bitte warten Sie, bis der tolle Würfel schmeißt man, oder?
Ich darf es nur mal ganz kurz vorzeigen, ja. Bitte oben reinsprechen und der ist auch ganz weich. Das heißt, den kann man herumschmeißen ohne Kopfverletzungen.
Sehr gut. Und damit möglichst viele zu Wort kommen, vielleicht halten Sie die Beiträge so kurz wie möglich, wobei es ist.
Ich kenne mich leider bei einem Fachgebiet nicht sehr gut aus. Ich habe einmal gelesen vom Jacques Monod, Zufall und Notwendigkeit. Das war, glaube ich, 1969 und so. Aber was da vorkommt, wenn ich mich recht erinnere, und Sie haben es auch kurz angeschnitten, ist, dass eben unsere kulturelle Entwicklung, sprich unsere Technologie und unser ganzes soziales Interagieren so viel schneller geht, wie unsere Entwicklung über Jahrzehnte, Zehntausende oder Jahrhunderttausende und dass das eben große Probleme schafft. Und mir fallen da nur zwei Sachen ein. Das erste ist, dass man nur immer nicht kapiert hat, dass eine Exponentialfunktion sehr steil wird am Ende. Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Und zweitens, dass Systeme auch kippen können und dann unwiderruflich in eine Richtung gehen, wo es nicht mehr ins Gleichgewicht kommt, sprich der ganze Öko-Kollaps, der kommen könnte. Und da agieren noch immer sehr viele Menschen mit der Methode, ja, es ist bisher immer gut gegangen, es wird auch weiter gut gehen, so ungefähr. Und können Sie da ein bisschen weiter skizzieren, wie unser so rasantes Wachstum im kulturellen Hinsicht da die Probleme macht und wie die auch zu lösen werden?
Naja, ich würde nicht gern als Naturwissenschaftler von Problemen reden, sondern darf ich ganz kurz?
Ja, nein, auf jeden Fall. Ich wollte nur geschwind schauen, wer irgendwo hat.
Weil das ist eine ganz wichtige Frage. Es ist auch heute so, dass man sozusagen die detailliertere Einsicht in die menschliche Natur zeigt uns, dass wir im Wesentlichen die Menschen sind, die wir vor 40.000 Jahren waren. Nicht ganz. Wir haben ein bisschen Selbstdomestikation im nicht-lorentzschen Sinn hinter uns, nämlich Selektion auf Kooperationsbereitschaft. Das hat uns netter gemacht, aber auch xenophober. Wir haben jetzt ein anderes Verdauungssystem als in der Altsteinzeit, aber im Wesentlichen sozusagen vom Verhalten, von den sozialen Reaktionen sind wir gleich geblieben. Und sozusagen, dass Technologie unsere Umwelt verändert hat, dass wir unsere eigene Lebensumwelt konstruieren mittels Technologien, das ist ein alter Hut. Das war schon die Speerschleuder. Nur die war lang stabil, nicht? Oder die Steinkeile. Heute haben wir sozusagen im Tagesrhythmus technologische Veränderungen, die wirklich aufregend sind. Und denken Sie, vor wenigen Jahren hat sich weltweit das Smartphone durchgesetzt. Und das war die Revolution. Es gibt heute kaum mehr einen Menschen auf der Welt, der kein Smartphone hat. Damit sind alle Menschen zu Fotografen geworden. Damit partizipieren alle an der Kommunikation. Wenn sie sich nicht von Gaming und anderen Traps einfangen lassen. Warum hat sich digitale Technologie ausgerechnet auf dem Gebiet durchgesetzt, weil es mit einem menschlichen Grundbedürfnis der Kommunikation zusammenfällt und uns eines Constraints entbindet. Ich kann per Smartphone mit vielen Leuten in Verbindung sein und kommunizieren, aber ich muss mich denen nicht direkt aussetzen. Das heißt, die Schwäche der digitalen Kommunikation ist gleichzeitig für viele Leute eine Stärke. Das ist eine Begründung, warum sie das so durchsetzt. Eine interessante Frage ist, wie wird es mit der menschlichen Evolution weitergehen? Keine Ahnung. Ich habe es ja schon angedeutet. Also technologische Entwicklung läuft wesentlich schneller als alles, was biologisch bei uns reagieren kann. Aber wir sind unglaublich breit und flexibel angelegt. Das heißt, ich sehe das nicht so wahnsinnig negativ. Als Wissenschaftler bin ich kein Fan der digitalen Wende. Allerdings muss man schon sehen, man muss vor allem als evolutionär denkender Mensch fragt man immer zuerst, wem nützt's? Und da, mein Gott, viele Leute denken, das ist jetzt die Rettung. Nicht? Wir kommunizieren alle miteinander, es ist Basisdemokratie, es ist Liebe, Freude, Eierkuchen. Ich bin da nicht so ganz überzeugt, denn das Geschäftsmodell der Provider, und das sind zum Beispiel Facebook, das ist Google, ist das Absaugen unserer Daten. Das heißt, die wissen unglaublich viel über uns, die forschen an Systemen der künstlichen Intelligenz, um daraus was zu machen, mit einem Aufwand, den wir uns gar nicht vorstellen können. Facebook allein, für Google gilt das auch, investiert jährlich mehr in seine Forschung, als das Grundlagenforschungsbudget von Deutschland und Frankreich gemeinsam ausmacht. Nur damit Sie einen Begriff haben. Und jetzt ist Facebook daran, auch noch eine Währung zu entwerfen. Also warum ist das so? Die Serviceorientierung nehme ich denen nicht ab. Das ist schlicht und einfach die Konkurrenz um die Macht auf der Welt. Und dass unsere Demokratien schon erheblich ausgehöhlt sind, das wissen wir. Auch zum Teil durch diese digitalen Mechanismen. Und wenn man das nicht relativ rasch einsieht und wenn die Politik nicht dazu zurückfindet, der Wirtschaft Rahmenbedingungen vorzugeben und nicht sozusagen auf das Kommando von der großen Konzerne zu reagieren, und so ist es ja jetzt im Moment, bin ich nicht sehr optimistisch. Nicht? Im Verlauf der Menschheitsgeschichte war es immer so, dass technische Entwicklungen im Prinzip den Herrschenden genutzt haben. Und so wie es jetzt ausschaut, sind liberale Demokratien auf der Welt nicht im Vormarsch, ganz im Gegenteil. Und darum bin ich auch ein bisschen skeptisch, was die Problemlösungskapazitäten betrifft. Erinnern Sie sich zurück, gerade war der Klimagipfel in Madrid. Was haben wir erlebt? Wir haben erlebt, dass eigentlich nichts rauskommt. Die einzigen, die Rückgrat bewiesen haben, waren die Europäer. Warum ist das so? Weil wir im Wesentlichen, also wir reden jetzt nicht von Ungarn und Polen, aber im Wesentlichen noch liberale Demokratien sind, und wenn die Politiker umfallen, kriegen sie Feuer zu Hause. Das heißt, sozusagen die Möglichkeit, auch ökologische, die wirklich drängenden ökologischen Probleme zu lösen, hängen ganz stark mit politischer Organisation zusammen. Und wenn wir das nicht hinkriegen, sozusagen der Herr Trump, der Herr Bolsonaro und wie sie alle heißen, sind nicht wahnsinnig daran interessiert, die Probleme zu lösen. Überall, wo sie starke Männer haben, da rufen auch einen starken Mann, 22% der Österreicher haben den verlauten lassen. Das ist erschütternd. Also sind die Leute wirklich so doof, nicht zu kapieren, dass starke Männer vor allem eines machen, nämlich sich selber und ihren Clan bereichern. Wir haben kein einziges, also kaum ein geschichtliches Beispiel, wo starke Männer sozusagen im Dienste der Alpen, vielleicht die Habsburger mit ihrem aufgeklärten Absolutismus, das möchte nicht schlecht reden. Aber sonst die neueren Entwicklungen, schauen Sie sich den türkischen Herrscher an, schauen Sie sich den Herrn Orban an, was ist passiert? Ihre Clans sind sehr reich geworden und die Leute haben einen Schwan davon und bestimmen die Politik auch nicht mit. Also solche Systeme sind ungeeignet, um unsere Zukunftsprobleme zu
lösen. Also Trump als menschgewordener Beweis für Ihr Schlagwort vom irrationalen Geisteswesen.
Das würde ich nicht sagen. Trump, also ich glaube, Trump macht zum Großteil eine relativ rationale Politik. Er hat zum Beispiel die ganzen Handelsabkommen gekündigt und diktiert jetzt den einzelnen Ländern den Standpunkt der USA. Gerade sind sie in Europa dran. Also man wird versuchen, uns zu zwingen, ihre Landwirtschaftsprodukte zu ihren Bedingungen abzunehmen. Wenn das passiert, können wir die ökologische Wende vergessen. Also, ja, also irrational ist das nicht.
Es ist global gesehen irrational, wenn ich jetzt so urteilen darf.
Wenn es darum geht, sozusagen die Biosphäre zu retten und zum Wohle der Menschheit zu agieren, dann ist es natürlich völlig daneben. Ne? Wenn es darum geht, die eigenen Interessen zu wahren, ist es nicht so irrational.
Da hinten haben wir eine Frage. Da kriegst du das hingeschmissen. So, jetzt werden wir Kooperation leben. Ja. Ja, also winken Sie mir mal zu, wenn Sie Fragen haben, weil wenn ich gut drauf bin, merke ich mir so ein bisschen in der Reihenfolge.
Ich möchte auf jeden Fall mal danken, dass Sie auch erwähnen, dass wir eine totale Unterhöhlung unserer Demokratie erleben, dass sehr viele Leute schlafen und dass darauf unheimlich geachtet werden muss, damit da in Zukunft nicht wirklich was passiert, was wir nicht wünschen. Das Zweite ist, zum Gedanken des Umdenkens einer ganzen Gruppe oder eines Landes oder eines Erdteils muss ja einiges passieren. Und ich finde, dass da der Gerald Hütter mit dem Buch Würde einen sehr guten Anfang gemacht hat. Finden Sie das auch?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Buch noch nicht gelesen.
Okay.
Aber ich würde insofern zustimmen, als dass die Leute bereit sind, was zu tun, das muss schon wehtun. Nicht? Wir haben irrationale Entwicklungen. Ich möchte auf niemanden mit dem Finger zeigen, der einen neuen SUV kauft, aber im Prinzip ist das in Zeiten wie diesen schon wahnsinnig irrational, oder? Also warum passiert sowas? Das ist nur ein winziges Beispiel und man könnte das nur wesentlich ausdehnen.
Danke.
Es sind eh vorher die Zukunftsthemen schon grundsätzlich erwähnt worden und einer von den prägnantesten Veränderungen wird ja die künstliche Intelligenz sein. Jetzt würde mich interessieren, Ihre persönliche Meinung zum Thema Superintelligenz und Kohärenz zwischen Mensch und Maschine oder Mensch und künstliche Intelligenz, wie sie das entwickeln wird.
Es gibt zwei Jahre alte Expertenpapers, die Kollegen von der Donau-Uni Krems initiiert haben. Die haben ein europäisches Panel von ungefähr 20 Wissenschaftlern aus allen möglichen Bereichen zusammengeholt und auch ein japanisches Panel. Und das Interessante war, sozusagen die europäischen Wissenschaftler waren um einiges kritischer, was sozusagen die Auswirkung der digitalen Wende oder wachsamer, was die Auswirkung der digitalen Wende auf unser Leben betreffen wird. Die haben so insgesamt 40 Themen gelistet. Mit Hilfe statistischer Methoden haben die das auf 10 Generalthemen zusammendestilliert. Das ist eine wunderbare Zusammenfassung. Ja, morgen erscheint in der Presse übrigens genau zu dem Thema ein Kommentar von mir. Während die japanischen Kollegen, die haben vor allem angegeben, dass es ihnen wichtig ist, die Integration zwischen Artificial Intelligence und Robotik und Gesellschaft. Also das ist dieser asiatische Hintergrund. Die haben auch gesagt, Stakeholder-Meetings, Blödsinn. Wir sind die Experten. sozusagen, die haben eine wesentlich andere Einstellung als wir im Westen zu diesen Dingen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil man würde ja glauben, dass sozusagen die unbeabsichtigten Nebenwirkungen der digitalen Technologie alle Menschen gleich betreffen, aber es wird nicht so aufgefasst. Nicht? Wie Integration, ich bin einer von jenen, der sich nicht davor fürchtet, dass uns künstliche Intelligenz eines Tages komplett ersetzen wird. Entsprechend informierte Entscheidungen zu treffen, brauchen sie das menschliche Gehirn. Es gibt ein europäisches Projekt zum Beispiel, um die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zu modellieren. Da haben wir ein paar Supercomputer aufgestellt, die mit einem unglaublichen Energieaufwand das simulieren, was bei uns wenige Kubikmillimeter Hirngewebe machen. Und bei uns funktioniert das ganze Gehirn ununterbrochen mit einem Energieaufwand von circa 20 Watt. Also wenn Sie diese ganzen Möglichkeiten des Assoziierens etc. mit bedenken, ich bin kein Psychologe, sehe ich überhaupt keine Gefahr, dass uns Artificial Intelligence ersetzen wird. Aber sozusagen Expertensysteme sind heute schon sehr wichtig, um die Grundlage für Entscheidungen zu bereiten. Ob das jetzt bei Firmenfusionen ist, die Juristen, die früher dann in dunklen Kämmerleins für Wochen gesessen sind und die Akten gescannt haben, denen haben wir die Handys und die Telefone weggenommen, die haben alles unterstrichen, was wichtig war. Heute läuft das Expertensystem drüber und in wenigen Sekunden hat man das Ergebnis als Basis für die Verhandlungen. Lauter so Geschichten, nicht? Oder medizinische Anwendungen. Also da wird schon sehr viel geben und sozusagen, es hat uns ja nicht die technologische Entwicklung zum Beispiel in diese ökologische Krise gestürzt. Es hat uns menschliches Sozialverhalten in diese Krise gestürzt. Das heißt, wenn es jetzt Leute gibt wie den Herrn Kurz, der sich hinstellt, also ich bin kein Feind und kein Freund vom Herrn Kurz, ich finde ihn super, aber wenn sich der hinstellt und sagt, also wir werden die Probleme sozusagen, die Wirtschaft wird es schon lösen, so ein bisschen im übertragenen Sinn, dann habe ich meine Zweifel dran. Wir werden die Dynamik der Wirtschaft und der Technologieentwicklung dringend brauchen, um die Probleme zu lösen, aber das wird es nicht alles sein. Wir müssen selber an uns was tun. Sozusagen, wasch mir den Pelz, aber mach mir den nass, das wird nicht kloppen.
Wie ist Ihnen gegangen bei der, ich glaube, das ist jetzt gerade auf Twitter von Ihrem Durchgang, beziehungsweise die Medien erwarnt bei der Bekämpfung der Klimakrise vor Kollektivismus. Also wir wissen schon, was er meint damit, aber ich habe mir gedacht, ich bin jetzt keine Naturwissenschaftlerin, aber ohne Kooperation werden wir das nicht hinkriegen.
Ja. Ja, eine Frage
zu. Es tut wahrscheinlich nur ein bisschen zu wenig weh. Jetzt in dem Moment, wo es im Prinzip stehen wir ja alle auf warme Sommer, nicht? Ist das so? Ja. Aber in dem Moment, wo uns die Obstbäume in den Gärten verdorren und der Hund umkippt, weil es zu heiß ist, dann wird es
wirklich. Ich glaube, beim Hahnenkammrennen wird es kritisch.
Beim
Hahnenkammrennen. Okay. Ja, zur Ausprägung der menschlichen Entwicklung jetzt auf einer anderen Ebene, aufgrund einiger Diskussionen. Ein Selbstmörder hat sich das genetisch sozusagen zu diesem Entschluss, also unter Anführungszeichen, entwickelt oder sozial? Oder haben wir eine Kombination?
Ja, wir haben natürlich eine Kombination. Jedes Merkmal, das Ihnen einfällt, prägt sich aus zwischen Genen, Epigenom und Umwelt. Ne? Sie haben sozusagen, wir sind uns heute dessen bewusst, dass Gene nicht unabhängig von Umwelteinflüssen aktiv werden. Also die Interaktion ist gewaltig. Allerdings, die Bereitschaft zum Selbstmord würde ich jetzt nicht als biologisches Merkmal hernehmen, aber immerhin, man kann das als Modell hernehmen. Das heißt, dahinter steht wahrscheinlich auch die Bereitschaft, eher die, die Dinge der Welt eher positiv oder negativ zu sehen, das berühmte halbvolle oder halbleere Glas, eher optimistisch oder eher pessimistisch in die Zukunft zu schauen, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das wird aber natürlich vom gesellschaftlichen Umfeld sehr, sehr stark mitbestimmt. Wo haben wir exorbitant hohe Selbstmordraten? Ja, dort, wo die Leute zu viel Alkohol trinken, das hängt damit zusammen, in Ungarn zum Beispiel, in Skandinavien während des Winters, vor allem aber in Kulturen, die ihre Wurzeln verloren haben. Das heißt, Menschen sind individuell und gesellschaftlich kaum überlebensfähig, wenn man sie ihrer Wurzeln beraubt. Das heißt, wir haben aktuell die höchsten Selbstmordraten auf der Welt bei den jungen australischen Aborigines und bei den jungen Leuten der Thule-Kultur in Nordgrönland. Und das hängt genau damit zusammen. Also es ist immer ein wildes Faktorengemisch, aber Sie könnten jedes andere Merkmal, das Ihnen einfällt, sozusagen unter demselben, im selben System betrachten.
Ja, darf ich dann jetzt fragen, mich hat das so verblüfft, wie Sie gesagt haben, dass der Kaiserschnitt in den letzten 60 Jahren, dass da das Becken der Frauen schmäler geworden ist. Jetzt meine Frage, mir kommt es so schnell vor, geht die Veränderung so schnell, dann kann ja auch diese technische Revolution, die Intelligenz, wir brauchen jetzt weniger denken, das machen für uns die Apparate, dann habe ich Ärzte schon, heute haben schon da referiert dazu, dass da Wischdamen und immer das Genick, weil alle aufs Handy schauen, wie schnell geht das, dass der Körper sich durch so einseitige Benutzung verändert.
Wie funktioniert Evolution? Funktioniert im Wesentlichen über unterschiedliche Reproduktionsraten. Das heißt, wenn Leute, die digital besonders gut sind, sich besonders intensiv fortpflanzen würden, dann werden Eigenschaften sozusagen der digitalen Wende werden relativ rasch im Genom. Das möchte ich aber bezweifeln. Es schwappt aus Japan sogar diese Welle rüber, dass junge Leute eigentlich kaum mehr interagieren, sondern nur mehr zu Hause sitzen. Das heißt, und das ist schlecht für die Reproduktion. Das ist ein bisschen blöd, die Geschichte. Das heißt, ich bin da nicht sehr optimistisch, dass sich jene Dinge schnell verändern. Aber individuell passen sich Menschen wahnsinnig schnell an. Denken Sie dran, ich habe es nicht geglaubt, aber ich habe es in meinem eigenen Umfeld jetzt erlebt. Also nicht bei meinen Kindern, aber bei den Freunden meiner Kinder. Das sind zum Großteil Akademiker. Und bei nicht wenigen von denen sitzen die einjährigen Kinder im Kinderwagen oder zu Hause und haben das Smartphone vor der Nase, anstatt sozusagen mit dem Kind in Kontakt zu treten und in Resonanz zu treten, wird es vor Smartphone gesetzt. Das ist jetzt nicht der Untergang der Welt, aber was passiert ist, und das wissen wir, also das ist kein Schwarzmalen, sondern das wissen wir, ist, dass sich das Gehirn daran anpasst. Das heißt, wenn statt einer breiten Palette von Umweltreizen jetzt stundenlang pro Tag diese Pseudowelt auf das Kind einprasselt, dann formt sich auch die Informationsverarbeitung und die Wahrnehmung des Kindes in dieser Richtung. Das heißt, es sind dann tatsächlich eigentlich andere Menschen, die da groß werden. Und wenn ich mir halt vor, das waren ja nahezu Jubelmeldungen, die Gaming-Industrie hat vor kurzem diese Studie rausgebracht, die zeigt, dass 4 Millionen Österreicher täglich gamen. Täglich sozusagen Computerspielen, mit anderen zwar.
Das 4 Millionen.
Bitte?
4 Millionen.
4 Millionen. Und das machen auch die über 60-Jährigen. Die über 60-Jährigen hängen im Schnitt noch über eine Stunde pro Tag dran. Und wenn ich mir vorstelle, dass das bei den jüngeren Leuten noch viel mehr ist, also bei denen, die dranhängen, was machen die? Die sind zum Teil in der Rush-Hour ihres Lebens. Die haben einen Beruf, hoffentlich, die haben zum Teil Kinder etc. und die verbringen den Rest ihrer Zeit, hängen sie vom Kastl rum und gamen. Das ist unglaublich eigentlich, das ist nichts anderes wie das Wegbeamen in einer Pseudowelt. Die verändern dadurch nicht nur ihr Gehirn, ihre Wahrnehmung, sondern sie kriegen politische Informationen, wenn überhaupt, nur mehr über die Überschriften in den sozialen Medien. Sie sind den Echokammern und den Informationsblasen in diesen Medien stark ausgeliefert. Da gibt es eine andere Studie, die ist gar nicht so alt, die zeigt, dass die noch am besten informierten Leute, die am meisten Medien konsumieren und sich noch am wenigsten beeinflussen lassen, die älteren Männer sind in Österreich. Also, wer ist noch ein älterer? Die Frauen konsumieren schon weniger und bei den Jungen wird es ein bisschen bedenklich. Das heißt, was dieser Nebeneffekt der digitalen Wende produziert, ist schlicht und einfach Treibsand für Manipulatoren. Das heißt, diese Leute sind nach Belieben zu manipulieren. Ich habe allerdings auch schon Leute begegnet, und das war letztes Mal erst vor wenigen Tagen bei einer Diskussionsveranstaltung im Haus der Industrie in Wien. Da saß eine 17-jährige Schülerin neben mir. Und die sagt, wir sehen das zum Teil schon selber ein. Ich habe meinen Smartphone-Konsum eingeschränkt. Ich lese jetzt täglich mindestens eine Stunde oder zwei ein Buch, um meine Konzentration wieder zu schulen. Das heißt, man hat unter den jungen Leuten jetzt im Moment der Gegenbewegung, sie werden sich dessen bewusst, was sie sich da antun, wenn sie nur am Kastl hängen. Was das aber bewirken wird und was die Technologieentwicklung bewirken wird, es wird eine Eliteschicht geben, die damit umgehen kann, und es wird eine wesentlich größere Schicht von Leuten geben, die damit nicht umgehen können. Das heißt, die Differenzierung in eine herrschende Elite und in einer ziemlich breite Schicht der nützlichen Idioten, die man heute bedienen muss, sodass ihre Lebensumstände einigermaßen abgedeckt sind. Ein Modellfall ist ja China, radikaler Modellfall, hochinteressanter Modellfall. Diese Entwicklung sehe ich durchaus nicht.
Da war ja unlängst der Artikel in der Zeit, ich lese mir die Zeit nicht, die Nature, dass der IQ weltweit, man macht da regelmäßig Anpassungstests, damit wirklich der Durchschnitt erhoben werden kann, und erstmal sinkt der, und zwar signifikant weltweit.
Ja, das ist ein sehr, wie heißt dieser Effekt? Haben wir einen Psychologen unter uns oder Psychologin? Nein, dieser Effekt hat einen Namen, also dieser ständige Anstieg des IQs, bis vor nicht allzu lange Zeit, und jetzt geht es ein bisschen bergab. Allerdings, wenn man das Paper sich anschaut, kommt man drauf, dass die Daten nicht so mächtig sind, sagen wir so. Also es ist ein bisschen überinterpretiert. Was jetzt passiert ist, der Intelligenzquotient sozusagen misst ja nicht die natürliche Begabung. Ein Kind kommt zur Welt, plopp, und dann misst man den IQ. Völlig falsch, nicht? Das integriert ja kulturelles Umfeld und Erziehung und Schule und so weiter, und das wird ja alles integriert. Das heißt, vielleicht sinkt die Qualität der Bildung. Das würde ich durchaus für möglich halten, und zwar nicht nur bei uns, sondern weltweit. Populisten halten sich an der Macht, indem sie zuerst jahrzehntelang, oder Populisten kommen an die Macht, indem sie zuerst jahrzehntelang versuchen, an der Bildung zu sparen. Das haben wir paradigmatisch in den Vereinigten Staaten gesehen. Und das ist bei uns, wenn wir nicht aufpassen, nicht viel anders. So negativ bin ich unseren Verhältnissen gegenüber nicht, aber da müssen wir schon aufpassen. Nicht? Also was sich da wirklich mit dem IQ abspielt, weiß kein Mensch. Aber interessante Geschichte ist übrigens, dass in den letzten 10.000 Jahren unser Gehirnvolumen nicht gestiegen, sondern gefallen ist. Und das beeindruckt mich nicht wahnsinnig, weil das noch nicht viel, und weil es erstens ein geringer Unterschied ist, und zweitens, weil das nicht viel über die Qualität des Processing aussagt. Nicht? Also größer ist nicht alles, gerade beim Gehirn. Also, aber es gibt solche Befunde, und es ist natürlich ganz super, nicht, wenn ihr ein gewisses Weltbild habt, zu sagen, jetzt haben wir es, nicht? Siehst du das, da hast du es, und jetzt sinkt der IQ und die Welt geht den Bach hinunter. Also ich bin nicht ganz davon
natürlich
überzeugt.
Natürlich total angenehm für uns Zeitabonnentinnen, die sagen, ja, die verdummt ja schon. Also das ist so scharf, ist dann zur Bildungselite, weil die anderen blöd werden. Aber ein Schluss war ja, dass man die Laptops wieder aus den Klassen verbannt. Na gut, also wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht am Schluss in eine bildungspolitische Debatte reinrutschen.
Nein, aber rein aus entwicklungsbiologischer Sicht, und da gibt es ja, wie heißt der Neurobiologe, Psychiater aus Deutschland, der laufend davor warnt, der Spitzer, der übertreibt es vielleicht ein bisschen, aber er hat wahrscheinlich recht. Also ein Übermaß an Konsum von solchen Medien und von solcher Technologie, besonders von Kindern, führt dazu, dass sich Gehirne entsprechend ändern. Wir kennen auch das sogenannte Nature Deficit Syndrome. Das trifft Kinder, die das Pech hatten, nicht ausreichend in Kontakt mit Tieren und Natur aufzuwachsen. Menschen, und das habe ich nicht erwähnt, Menschen sind biophil, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, wir brauchen ein gewisses Maß, besonders Kinder brauchen ein gewisses Maß an Kontakt mit Tieren und Natur, um zum Beispiel ihre exekutiven Funktionen optimal zu entwickeln. Das ist Impulskontrolle, das ist situationsangepasste Flexibilität, das ist das Fahren von bestimmten Strategien, nicht? Also Verlässlichkeit, Handschlagqualität, diese Dinge. Und das leidet. Also Kinder, die in der Stadt aufwachsen und die nie ein Tier oder eine Pflanze gesehen haben, übertreibe ich jetzt ein bisschen, sind in der Beziehung schlechter. Hängt auch mit der Bewegung zusammen, weil geistige Tätigkeit allein macht es nicht. Also ohne körperliche Bewegung gibt es keine optimale Entwicklung. Also Couch-Potatoes haben keine gute Prognose bezüglich ihrer Entwicklung. Also darum ist auch nennen wir es Fettleibigkeitskrise, besonders bei den Kindern ziemlich kritisch natürlich, etc. etc. Also da könnte man auch viel sagen, keine Ahnung, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber
wir können jetzt den Faden so baumeln lassen. Mir kann man vorstellen, dass es zwar noch relativ viele Beiträge gibt.
Ich habe nur kurze Abschlussfrage. Ja, mir würde nämlich schon lange mal interessieren, warum Sie gewisse Sachen, die wir eigentlich nicht mehr brauchen, nicht weg evolviert haben, sozusagen.
Was zum
wie
Beispiel?
Männliche Brustwarzen, ein Blinddarm, kleine Zehen oder so.
Das ist relativ trivial, sozusagen Merkmale, die relativ neutral sind. Also der Blinddarm hat eine Funktion, also so ist das ja nicht. Aber männliche Brustwarzen, das hängt halt sozusagen genetisch an der weiblichen Seite. Da könnte man jetzt lang reden, aber wenn der Selektionsdruck nicht stark in Richtung weg selektionieren ist, dann bleibt es halt. Außerdem verschwinden ja die Anlagen nicht. Ein nettes Beispiel ist die Genetik des Farbsehens. Nicht? Wir Säugetiere stammen letztlich von Reptilien ab. Die hatten ein trichromatisches Sehen, also drei Farbrezeptoren, also ein Farbsehen so wie wir. Dann wurden wir wahrscheinlich von den Dinosauriern hauptsächlich zum Nachtleben und zum Höhlenleben gezwungen, haben Geruch ausgebaut etc. Also alles, was uns heute zugute kommt. Sagen Sie nicht, Menschen haben einen schlechten Geruchssinn, das stimmt nicht. Haben Geruch ausgebaut und haben Farbsehen abgebaut. Also die meisten Säugetiere haben nach wie vor das nicht aufgeholt. Zum Beispiel Wölfe, Hunde, die meisten Säugetiere haben ein dichromatisches Sehen. Das heißt, sehen im Blau-Grün-Bereich, haben ein fantastisches Nachtsehen, was wir nicht mehr haben. Aber bei uns Affen zum Beispiel, innerhalb der Primaten, wurde sozusagen die Gene für den dritten Fotorezeptor wieder aktiviert. Und wir haben das wieder nach oben gefahren. Ist immer noch nichts, um uns viel darauf einzubilden, weil Fische haben zum Teil 4 oder 5 verschiedene Fotorezeptoren und Vögel sowieso 4. Also Farbsehen der Vögel und vieler Fische, an das kommen wir bei Weitem nicht heran. Aber wie gesagt, das ist ein Beispiel dafür, dass etwas lange Zeit für viele Millionen von Jahren ruht. Die Gene sind immer nur da und die werden dann wieder angeschaut, wenn man es braucht.
Also so quasi wie Menschen, die blond sind, ja eigentlich auch eher nur so, weil es so hübsch ausschaut, genetisch der Renner worden sind.
Das war da gibt es
Papers. Möchte jetzt da keine blonden Menschen abwerten, ästhetisch, also sogar aufwerten?
Da gibt's das ist wieder im Vormarsch und das bringt man mit sexueller Selektion zusammen.
Ich glaube, es funktioniert auch ganz gut.
Aber so in die Niederungen der Humanevolution wollte ich mich gar nicht begeben.
Da habe ich Sie ja verleitet. Also das nehme ich auf meine Kappe und Sie haben Sie nicht verleiten lassen. Ich nehme das als Stichwort, bevor das Niveau jetzt durch meine Schuld weiter sinkt. Meine Konzentrationsspanne endet natürlich jetzt. Ich bin ja ein sehr junger Mensch, tue sehr viel Handyspielen. Jetzt haben Sie geschaut. Stimmt ja gar nicht. Bevor Sie jetzt an die Bar gehen, beziehungsweise zum Herrn Stelzer und sich dort ein Buch kaufen. Gibt es mehrere oder nur das neue, Herr? Es gibt ältere natürlich auch. Das ist Buchhandlung Alex, einfach ein Verlass, wo Sie die Bücher erwerben können und Sie auch noch signiert bekommen, wenn Sie damit erscheinen. Bis 22 Uhr hat der Kepler-Salon noch geöffnet. Ich sage Ihnen nur ganz kurz, worum es nächste Woche gehen wird. Am 3. Februar, Montag, Schnee und Eis als Spiegel unserer Gesellschaft. Zu Gast ist Birgit Sattler. Sie ist auch Biologin, aber auch Polarforscherin. Herr Professor Kurt Kottoschall, vielen herzlichen Dank. Es war ausnehmend interessant. Danke, dass Sie gekommen sind. Und danke, dass auch Sie so zahlreich erschienen sind und so tapfer ausgehalten haben in der Hitze. Danke.